Jetzt bei Radio Aktiv. Rechtsgebiete. Die Wiederholung. Verantwortlich für die Sendung ist Moderator Roman von Alvensleben.
Und er sagt auch heute live, schönen guten Tag, recht schönen guten Tag seit gefühlt 13 Jahren hier in der Sendung Rechtsgebiete. Und ich bin weiter auf dem Weg der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl, sowohl für das Amt des Landrates, der Landrätin, aber auch für die Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Hameln. Da stehen drei Herren zur Wahl und wir sind heute live dabei und zu Gast haben wir den Oberbürgermeister der Stadt Hameln, den amtierenden, aber auch Kandidaten für das Amt. Ich begrüße ganz recht herzlich Claudio Griese.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet.
Ja, wir sind Berufskollegen ja ursprünglich mal gewesen, obwohl ich der Frage nicht vorgreifen will und wir kennen uns schon so lange, deswegen sage ich jetzt mal, wir duzen uns auch im Privaten, insofern bleibe ich dabei und duze einfach auch heute den Oberbürgermeister der Stadt Hameln beziehungsweise den Kandidaten der CDU für das Amt des Oberbürgermeisters. Ja, die erste Frage ist tatsächlich, obgleich du natürlich dieses Amt bekleidest und dich viele kennen, wer du bist und ob du dich mal kurz vorstellen kannst, warum. Es gibt viele Menschen, die sind vielleicht neu nach Hameln gezogen, die kennen vielleicht noch nicht so viel von dem Kandidaten und das würde mich interessieren, so ein bisschen der berufliche Werdegang. Ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen und dann der Weg halt zu dem Job, den du jetzt machst.
Ja, Roman, sehr gerne. Ich bin 52 Jahre alt, bin in Hameln geboren, in Hameln aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, habe dann nach der Bundeswehr begonnen, Jura zu studieren, habe dann mein zweites juristisches Staatsexamen abgeschlossen und bin dann hier in Hameln wieder gelandet 2002. Da habe ich hier als Rechtsanwalt angefangen. Seitdem kennen wir beide uns auch, weil wir durchaus mehrere Verfahren zusammen hatten. Und
ich habe dich sogar mal beauftragt.
Für einen ja, Verein. Für einen genau, Verein, ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Genau.
Darf ich sagen.
Ne? Das ist ja deine Situation gewesen. Nein, aber war in der Tat so. Also insofern haben wir da schon gemeinsame Verfahren und auch Themen gehabt. Und ich bin dann 2006 das erste Mal in den Stadtrat gewählt worden. Wie das denn so ist. Also eigentlich habe ich gedacht, naja, dann machst du so ein, zwei Ausschüsse und dann passt das schon. Damals ist völlig überraschend der damals amtierende Fraktionsvorsitzende verstorben und dann haben alle gesagt, so, jetzt musst du das mal machen. So im Nachklapp würde ich sagen, eigentlich ist man da ein bisschen irre gewesen, sich darauf einzulassen. Dann habe ich diese Aufgabe von 2007 an auch ein paar Jahre gemacht. Und dann haben mich immer mehr Menschen angesprochen, Mensch, kannst du dir nicht mal vorstellen, das, was du jetzt hier nebenbei machst, neben deiner anwaltlichen Tätigkeit auch hauptberuflich zu machen? Und habe dann 2014 für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert, bin gewählt worden, lebe also auch mit meiner Frau und meinem 5-jährigen Sohn in Tündern. Also wir kennen uns insofern also auch schon allein dadurch bedingt natürlich schon ganz gut hier in Hameln aus. Und das ist natürlich auch spannend, wenn man ein Kind hat, was diese ganzen Stationen jetzt noch durchläuft, dass man das also alles eben auch noch mitbekommt.
Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik. Danach würde ich von dir gern wissen wollen, was dich nach 12 Jahren erneut bewegt hat, für das Amt zu kandidieren, weil man ja unter Umständen auch ein bisschen amtsmüde wird. Du hast 2014 erwähnt, das war die erste Wahl und es gibt Johannes Oerding, der singt genau die erste Wahl. Sie hören Radioaktiv Rechtsgebiete. Mein Name ist Roman von Alvensleben und die Rechtsgebiete befinden sich im Wahlkampfmodus für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Hameln. Und zu Gast ist Claudio Griese, Kandidat für die CDU für das Amt und amtierender Amtsinhaber. Ja, vor der Musik, du hast nochmal entschieden zu kandidieren. Wie war da diese Entscheidungsfindung, sagt man nach 12 Jahren, ich bin vielleicht auch ein bisschen amtsmüde oder haben die Mitmenschen, die dich umgeben, dich da bestärkt? Das war da der ausschlaggebende Moment zu sagen, okay, ich trete nochmal an.
Also amtsmüde auf keinen Fall. Was natürlich mich immer so ein Stück weit beschäftigt hat, war von vornherein, wie weit bist du mit den Themen, die du in dieser Stadt bewegen willst? Und das, was wir ja alle, das ist ja kein Hamelner Dilemma, sondern das betrifft ja eigentlich, wenn man so will, Deutschland, die sogenannte Deutschlandgeschwindigkeit, dass manche Verfahren, Planungsverfahren, wenn ich an Schulbauten denke, wenn ich beispielsweise auch an die Weser, wo es ja jetzt endlich losgeht am Stockhof, wo wir jetzt den Spatenstich machen, dass das alles immer so elendig lange dauert.
Ja, und warum zieht sich das, Entschuldigung,
genau, weil du
das
genau
Beispiel richtig gerade anspringst. Hm? Ideen sind da zuhauf da, die wurden auch geäußert. Ich will später auch nochmal fragen, wie so Entscheidungsfindungen über den Rat in die Verwaltung, dessen Verwaltungsspitze du ja bist, ablaufen. Aber warum dauert das so lange?
Gut, nun muss man dazu sagen, 2017 haben wir ja den Zuschlag bekommen, dass wir eine Städtebauförderung erhalten. Und wir haben, anders als geplant, nicht mit dem Stockhof angefangen, sondern mit der Werderinsel. Erst mit dem Spielplatz, dann mit dem Skatepark. Dann sind wir jetzt rüber gewechselt zum Stockhof. Das, was absolut schwierig war, war diese Planung dieser sogenannten Weserterrasse, die es ja geben wird. Das heißt also, es wird wirklich ein Plateau geben, wo ich also konsumfrei mich aufhalten kann. Das wird wirklich eine Aufwertung der Promenade sein. Das war sehr aufwendig, weil ich also auch Stützen brauche, die in die Weser reingehen. Mittlerweile wurde dann auch noch festgestellt, dass dann noch die alten Gefängnismauern sind. Da war ja früher das ganz alte Gefängnis. Das hat also auch nochmal zu zusätzlichen Komplikationen geführt. Und jetzt kommt der Amtsschimmel, dass wir nämlich genau dann noch in so eine Phase geraten sind. Für das Projekt kriegen wir mehr als 6 Millionen Euro Fördergelder. Ende vom Lied war, ab 6 Millionen Euro gibt es eine Sonderprüfung der obersten Behörde in Hannover. Da muss nochmal geguckt werden, ob wir alles richtig machen. Da hieß es, dauert 6 Wochen. Da habe ich gesagt, naja, ich gehe mal eher von 6 Monaten aus. Noch nicht mal das hat gereicht, bis das wir fertig waren. Waren 9 Monate verstrichen. Das Ergebnis ist positiv, es ist alles in Ordnung. Aber das ist eine zusätzliche Bürokratiebremse, die wir da eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Und darum dauert es dann manchmal auch so lange, wie es dauert. Aber vielleicht nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage. Ja, das danke. Sind so Punkte, die nerven und wo man auch einfach sagt, Mensch, da wollte ich eigentlich schon viel schneller mit sein und viel schneller fertig werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich immer noch so wahnsinnig viele Ideen habe, auch für das, was noch kommen soll. Und das ist das, was mich auch antreibt. Und klar, dann kommt natürlich das Umfeld. Also ich sag mal so, zum einen die Mitarbeitenden im Rathaus, die dann sagen, ne, also wir gehen ja aber davon aus, dass sie hier weitermachen. Und ich selbst habe bewusst auch lange diese Entscheidung hinausgezögert, nicht weil ich mir nicht sicher war, sondern weil ich eben einfach auch gesagt habe, wichtig ist erstmal, dass wir gewisse Themen voranbringen, dass die Sache im Vordergrund steht. Und insofern, das muss man ehrlicherweise sagen, es ist immer eine Entscheidung, die von der Familie getragen werden muss. Und die Familie weiß am besten, was es heißt, wenn man für sie nur bedingt da sein kann und das ist auch für mich ein Verständnis des Amtes, man immer wieder eine Präsenz hat und sagt, wenn was ist, ich komme vorbei, ich kümmere mich, ich telefoniere und bin jederzeit erreichbar.
Ich habe das die Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher hier waren, auch gefragt und es passt an der Stelle. Die Frage war, was ist die Vorstellung vom Arbeitspensum und vom Arbeitsablauf vom Beginn der Tätigkeit, Ende der Tätigkeit und beim Landrat ist es so, oder bei der Landrätin, da haben wir alles neue Kandidatinnen, Kandidaten, die sind nicht Amtsinhaber. Du bist jetzt gerade Amtsinhaber. Wie läuft denn so ein Arbeitstag ab vom Oberbürgermeister? Wann steht denn der auf? Und hast du dir das so vorgestellt, damit ich alle auch gleich behandle? Also ich werde auch Herrn Langausch, Herrn Knippertz das fragen. Wenn Sie zuhören, können Sie sich schon mal darauf einstellen. Wie sieht der Arbeitstag bei dir aus?
Er ist nie gleich, sondern er ist immer anders. Also das, was ich natürlich versuche, ist morgens noch einmal auch Frau und Sohn zu sehen, weil ich nicht gewährleisten kann, dass ich es abends schaffe, zumindest den Sohn noch zu sehen, wenn er wach ist. Und insofern ist mir das irgendwie wichtig, dass ich zumindest noch mal eine kurze Chance habe, ihn irgendwie zu sprechen, dass er mich irgendwie auch wahrnimmt. Ansonsten ist es total wechselhaft. Also zum einen, klar, sind es viele Termine, die man im Rathaus hat, ganz, ganz viele Besprechungen. Auf der anderen Seite, klar, darf man nicht vergessen, es gibt noch viele andere Gremien, die eine Rolle spielen, Veranstaltungen und Sitzungen des Städtetages, Sitzungen des Sparkassenverbandes, dann viele Abstimmungen auch mit unseren Gesellschaften, also nehmen wir mal die Stadtwerke, wo wir natürlich auch uns regelmäßig im Austausch befinden. Und, das darf man auch nicht vergessen, relativ viele Repräsentationstermine, auch wenn es viele Termine gibt, die unsere ehrenamtlichen Bürgermeister schon wahrnehmen, gibt es doch eben Sachen, da gehört sich das einfach, dass man da hingeht, weil es vielleicht auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat. Und wenn das dann zeitlich passt, versuche ich das auch einzurichten. Das, was unterschätzt wird, ist natürlich der Aufwand, der noch dahinter steht. Also ich sag mal, da ist ja trotzdem das E-Mail-Postfach voll, da ist trotzdem der Wunsch nach Gesprächen immer da, die man irgendwie einpflegen muss. Also ein Tag ist immer komplett ausgefüllt. Ich finde das aber auch auf der anderen Seite gut, weil es einfach auch dafür sorgt, dass man, ja, ich sag mal, immer eine Abwechslung hat und kein Tag ist wie der andere. Und das ist spannend, aber natürlich anstrengend, aber es macht auch Spaß.
Peter Mattes ist heute an der Technik und der hat sich zur Aufgabe gemacht, dass er sich so kleidet, wie der politische Hintergrund der Parteien oder der Kandidatinnen, Kandidaten ist, die die Parteien repräsentieren. Der ist heute also schwarz gekleidet und dann macht er noch das Dutzend voll, indem er alle Farben leuchtend schwarz einlegt von Marc Forster und Clouseau. Wie war der Weg von dir überhaupt in die Partei? Man entscheidet sich ja irgendwann, bin ich jetzt schwarz, wir hatten ja das eben die Farben rot, grün, gelb.
Also hätte ich das vorher gewusst, dass der Dritte hier bei uns im Studio schwarz sich anziehen will, dann hätte ich gesagt, Mensch, dann zieh dir doch mal was anderes an. Also es gibt ja immer so die einfache Unterscheidung, die Gelben, die Schwarzen, die Grünen und die Roten. Bei uns ist es ja irgendwie so eine andere Farbe geworden, blau. Insofern müsste man da wahrscheinlich am Outfit nochmal arbeiten, aber vielleicht beim nächsten Mal. Aber im Ernst, gekommen zur Politik bin ich 1990, da war ich 16 und hatte eine Bekannte in der Schule, die mich mal ansprach und sagte, Mensch, willst du mal nicht so zur Jungen Union kommen? Und das ist doch ja irgendwie alles ganz spannend. Und das war damals, muss man ja dazu sagen, unmittelbar nach der Maueröffnung, also wenige Wochen danach. Die war ja dann im November 1989 und dann war das ein paar Wochen später ein riesen Run, also ganz viele Jugendliche, die da total begeistert waren. Wenn man ehrlich ist, war es ja auch so ein bisschen die Hochphase von Helmut Kohl damals. Und ich bin dann auch in die CDU eingetreten, habe dann da auch am Anfang Parteiarbeit gemacht, habe mich dann im Studium sehr zurückgehalten, habe zwar noch ein bisschen was gemacht, aber das war eigentlich dann doch eher weniger. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht nach Hameln zurückgekommen wäre. Also wenn ich hier nicht als Anwalt angefangen hätte. Vielleicht hätte ich dann irgendwann gesagt, ich bleibe Mitglied und wenn mal was ist, gehe ich hin. Irgendwie hat es sich dann so ergeben. Ne? Und das ist natürlich klar, dann kennt man hier Leute vor Ort, die dann sagen, Mensch, mach doch. Und das ist für mich dann eigentlich so der Weg gewesen damals zur Politik und dann eben auch zur Partei.
Welche Werte tragen dich, wenn du politische Arbeit machst und verfolgst und auch die du für dich gelten lässt im Amt?
Also für mich immer wichtig ist die Offenheit des gesamten Gremiums und der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wichtig ist auch für mich, dass man als Wert einander vertrauen kann. Ich halte das für elementar, weil gerade die Herausforderungen, die wir schon hatten beispielsweise in den letzten Jahren, es gab ja schon einige Krisen und so die Herausforderungen der Zukunft, ist das für mich wichtig. Werte an sich, sage ich auf alle Fälle, es sind auch christliche Werte. Ich bin nicht derjenige, der jeden Sonntag treu in die Kirche geht. Also an der Stelle würde dann dieses Schema auf mich nicht passen. Wichtig ist aber, dass man schon sagt, und das kann ich für mich dann auch so behaupten, dass es schon wichtig ist, wie man sich auch mit dem Glauben auseinandersetzt und vor allem auch, wie man das lebt. Das gelingt nicht immer im Alltag, das wäre ja sonst auch zu einfach. Für mich hat das schon eigentlich doch etwas, wo ich sage, das ist schon ein Leitmotiv und wo ich immer auch versuche, mich selbst zu überprüfen. Das, wie schon gesagt, gelingt manchmal auch nicht, weil dafür der Alltag dann doch zu fordernd ist und auch zu schnelle Entscheidungen abverlangt. Aber das sind schon so ein paar Beispiele, die ich mal nennen kann, die für mich einfach wichtig sind. Und ich sag mal, Vertrauen, dann der Zusammenhalt, dann christliche Werte beziehungsweise eine christliche Überzeugung und schlussendlich natürlich neben der Offenheit auch so ein ehrliches Zusammenwirken.
Ich würde sagen, lieber Peter, dieses nehmen wir mal zum Anlass, um Musik zu hören. Und da kommt auch gleich was aus der Plattensammlung von unserem heutigen Gast, die Beatles mit Here Comes the Sun. Am 13.09. wird gewählt und dann in Hameln auch. der neue Oberbürgermeister und das für 8 Jahre. Wer es noch nicht wusste, ich bin auch gerade informiert worden, die Amtszeit für die Wahl und für den Oberbürgermeister, der gewählt wird, beträgt 8 Jahre. Du hast jetzt 12 Jahre schon hinter dir. Ich habe mir trotzdem die Frage aufgeschrieben, die ich auch allen stellen will, für die Kollegen, die kandidieren. Was interessiert sie an dem Posten besonders für dich? Was interessiert dich noch oder insbesondere an dem Posten besonders?
Die Nähe zum Menschen. Das ist unbezahlbar, weil man einen direkten Kontakt erlebt. Und Roman, ich glaube, das ist der Unterschied zu der Tätigkeit, die du ausübst, die ich vorher ausgeübt habe. Da hast du das Individualinteresse, du hast den Mandanten, für den versuchst du alles möglich zu machen. Hier hast du immer eine ganz andere Sicht auf die Dinge, weil du natürlich immer das große Ganze sehen musst. Du musst Menschen gleich behandeln, du musst sehen, wenn du dem einen etwas ermöglichst, darfst du es dem anderen nicht verwehren. Musst also versuchen, immer so diesen Weg zu finden, dass du ein Ermöglicher bist und trotzdem versuchst, das große Ganze nicht zu verlieren. Und was ungemein spannend ist, ist, dass man natürlich wirklich in alle gesellschaftlichen Bereiche einer Stadt hineinguckt und dort auch gefragt wird, um Rat gebeten wird, um Hilfe gebeten wird, um Unterstützung gebeten wird, wo man an der Stelle, und das finde ich spannend, immer die Möglichkeit hat, sich mit einzubringen. Und das ist natürlich, sage ich auch ganz klar, keine One-Man-Show, sondern das setzt voraus, dass es ein Team gibt, was genauso empfindet, genauso denkt. Und wenn es da noch Unklarheiten gibt, muss man da im Rathaus auch mal drüber reden und sagen, Mensch, da sollten wir uns nochmal zusammensetzen. Aber man kann ja schon vieles sehen, was man macht. Also ich sage mal, es ist ja nicht so, dass das alles nur Planungen sind, die sich über Jahre hinziehen, sondern mitunter gibt es schnelle Entscheidungen, die sofort eine Sichtbarkeit auslösen. Und das finde ich ungemein spannend und diese Vielseitigkeit der Aufgabe, die finde ich ungemein faszinierend und das ist auch ein Antrieb.
Eine Frage, die ich mir stelle, die frage ich dich jetzt als Amtsinhaber, kann man von oben durchregieren für die anderen beiden Kandidaten, stellen die sich das vor, dass man das kann? Wir haben den Oberbürgermeister oben, wenn wir einen Brief bekommen von der Stadt Hameln, steht da immer der Oberbürgermeister. Ob das von der vom Bauhof ist oder von unterschiedlichen Ämtern, Ordnungsamt, dies und das, das setzt ja irgendwie voraus, dass man wahrscheinlich den Komplettüberblick haben muss oder sollte. Wie ist eigentlich das Amt des Oberbürgermeisters rechtlich konzipiert und definiert? Kannst du jeder Abteilung als Dienstherr sagen, so und so wird das gemacht oder wovon ist das abhängig?
Also natürlich kann man das machen, also auch in jede Abteilung hinein durchzuregieren. Das passiert manchmal, ist aber eher die Ausnahme. Wir haben ja einen Organisationsaufbau, die Gesamtverantwortung obliegt dem Oberbürgermeister, dann also hier in dem Fall mir, aber wir haben ja darunter Dezernenten, also beispielsweise einen Kämmerer, der sich um die Finanzen kümmert, dann eine Bildungsdezernentin, einen Baudezernenten, darunter haben wir Fachbereichsleiter, darunter Abteilungsleiter und manchmal hängt von der Größe und von der Thematik ab sogar noch Sachgebietsleitungen darunter, die auch eine Führungskompetenz haben. Und diese Hierarchie, die gilt es einzuhalten. Natürlich gibt es mal Durchbrechungen, wo man dann sagt, hier ist jetzt Eile geboten. Da greift man dann auch mal durch auf die Abteilungsleitung und den jeweiligen Mitarbeiter, dass da die Entscheidung schnellstmöglich umgesetzt wird, weil, ich sag mal, entweder Eile geboten ist oder weil andere Leute nicht erreichbar sind. Aber das Grundprinzip und das greift auch eigentlich, ich sag mal so zu 98%, dass dieser Hierarchiefaktor eingehalten wird und das ist auch wichtig. Und also mir wird ja dann auch immer unterstellt, wenn dann irgendwo mal ein Parkticket ausgestellt wurde, als ob ich daneben gestanden hätte. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern da muss man sich natürlich erkundigen bei den Mitarbeitenden, was ist denn da eigentlich genau gewesen? Und dann kann man da auch sagen, ich gucke mir das nochmal genauer an. Aber so zu glauben, bei über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man da also quasi überall dahinter steht, bekommt jetzt A oder B den Kita-Platz. Das ist natürlich nicht der Fall.
Das läuft dann in anderen Entscheidungsprozessen. Das klingt aber alles nach auch Führungsstärke. Stärke oder Führungs... Ja, es gibt ja unterschiedliche. Ich habe Frau Domeyer letzte Woche gefragt, die für den Land, auch andere Kandidatinnen natürlich, was sie da ausmacht. Nun hast du das Amt 12 Jahre inne, deswegen muss ich jetzt irgendwie die Frage ein bisschen umstellen. Der Moderator in Schwierigkeiten, nein. Was macht dich denn aus? Wie führst du denn den Laden? Wenn ich das mal so despektierlich sagen kann, also wie führst du die Stadt haben?
Ich würde mir mal eine Aussage des ehemaligen Stadtbaurates und ersten Stadtrates Hermann Aden zu eigen machen, der gesagt hat, als wir mal in der Führungskonferenz eine neue Führungskraft hatten, naja, wir sind hier kollegial unterwegs. Also selbstverständlich, wenn es da irgendwie einen fachlichen Dissens gibt, schlussendlich muss ich die Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht derjenige, der hier quasi mit der Peitsche durchregiert. Das sind ja so alte Patriarchatsform irgendwie aus den 50er, 60er Jahren. Das bin ich nicht. Also das muss dann wirklich schon so sein, dass, also ich sag mal, sich 2, 3 so verhakt haben, dass man sagt, so jetzt reicht's. Jetzt gibt's eine Entscheidung, damit wir weitermachen. An sich ist es wirklich so und da tragen auch die sogenannten Führungskonferenzen, also wo neben meiner Person die Dezernenten sind und Fachbereichsleiter dazu bei, dass wir uns einfach austauschen, weil das ist das Entscheidende. Ich brauche interdisziplinäre Themen. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich sage, Kita Nord, Linsing-Areal, brauche ich ja nicht nur einen, der mir das baut, sondern ich muss ja auch jemanden haben, der mir sagt, wie viele Plätze brauche ich denn und wie viele Räume brauche ich dann und über wie viel pädagogisches Personal diskutiere ich dann. Und das zusammen ergibt ja dann eigentlich erst so einen Gesamtüberblick, dass ich sagen kann, so, jetzt bin ich in der Lage, wir treffen eine Entscheidung, da soll eine Kita gebaut werden in der und der Größe, in dem und dem Umfang und das ist dann die Grundlage für den Rat der Stadt Hameln zu entscheiden.
Das wäre die Frage, die ich gleich nach der Musik von Nico Santos, A Human Being, habe. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Rat und welche Vorlagen werden dort entschieden, dann abgestimmt und wer macht diese Vorlagen und wer entscheidet darüber dann? Rechtsgebiete bei Radio Aktiv hier live und zu Gast der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl Claudio Griese. Die Frage vor der Musik war für mich, wie arbeitet eigentlich Verwaltung und Rat zusammen? Wer entscheidet dann am Ende und wie laufen diese Übergänge? Also Beispiel 164er Ring will ich einfach mal machen, weil ich bin da natürlich in dieser Straße. Wir sind da mit 2 Unternehmen. Das ist ein tierischer Akt, da mal hinzukommen. Da sind ja auch Arbeitende, die davon belastet sind und Mitarbeiter und so weiter, kostet alles mehr Zeit. Muss ich nicht erzählen, die anderen Befürworter sagen, nee, das ist toll aus den und den Gründen. Was mich interessiert ist, wie kommt es eigentlich dazu, dass sowas dann so entschieden wird? Das muss ja mal irgendwer als Ideenfinder haben und dann muss das ja von der Verwaltung mehr oder weniger vorgelegt werden. Oder ist es andersrum, dass der Rat sagt, nee, wir wollen das so und so, Verwaltung, mach mal. Also oder der Oberbürgermeister möglicherweise, der sagt, nö, ich will das so, das wird jetzt so gemacht.
Das ist ein gutes Beispiel, was du da erwähnst, der 164er Ring, weil da kann man, glaube ich, sehr gut die Diskrepanz der kommunalen Organe sehen. Also das eine ist das Amt des Oberbürgermeisters, das ist ein Kommunalorgan, das andere Kommunalorgan ist der Rat. Hier gab es einen Antrag von SPD, Grünen und Linken, dass der 164er Ring in Höhe des Cafés am Ring für 6 Monate gesperrt werden soll. Ich habe als Oberbürgermeister und zugleich Mitglied des Rates, also mit meiner einen Stimme, dagegen gestimmt, weil ich die Konzeption so nicht für gut halte, weil es keinen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Das hätte man machen können, wenn beispielsweise die Tiefgarage der Stadtwerke modernisiert worden wäre und ich für Theaterbesucher dort eine Ausweichmöglichkeit schaffe oder für den Wochenmarkt. Aber das ist jetzt die inhaltliche Debatte. Entscheidend ist, dass es immer in der Regel ein Wechselspiel ist, wenn es eine Bauleitplanung gibt. Also wo wir jetzt sagen, da soll ein Baugebiet entstehen, ob nun Gewerbe oder Wohnungsbau ist jetzt mal dahingestellt, dann machen wir eine Vorlage. Und diese Ratsvorlage, genau nach diesem Verfahren, wird in der Fachabteilung erarbeitet, findet den Weg über Fachbereichsleitung, dann den Stadtbaurat, um mal bei der Bauleitplanung zu bleiben, dann landet es bei mir. Gibt es da Schwierigkeiten, besprechen wir das nochmal in einer Runde und ansonsten, wenn es das nicht gibt oder die Schwierigkeiten geklärt sind in der Runde, geht die Vorlage raus. Dann kann ein Roman von Alvensleben als Hamelner Bürger ins PV-Ratssystem gucken und sagen, aha, die haben da vor, ein Baugebiet zu machen. Genauso hat es dann auch jedes Ratsmitglied und der Rat muss eine Entscheidung treffen. Ansonsten gibt es beispielsweise Wertgrenzen oder eben auch Vorgaben. Wir sind ja hier bei der Sendung Rechtsgebiete im niedersächsischen Kommunalverfassungsrecht. Was darf ein Oberbürgermeister? Was ist Zuständigkeit des Rates? Das ist klar geregelt. Und hier ist es so, das ist ein politischer Antrag gewesen, um bei dem Beispiel zu bleiben, 164er Ring, der mehrheitlich beschlossen wurde im Rat und den wir dann als Verwaltung, wenn er nicht offenkundig rechtswidrig ist, und das ist er nicht, also inhaltlich kann man darüber denken, wie man will. Das haben wir hier jetzt ja auch schon getan, wir beide. Es heißt aber dann trotzdem, dass ich als Stadtverwaltung, ob ich das gut oder schlecht finde, gehalten bin, diesen Beschluss umzusetzen und damit gibt es dann eine Straßensperrung.
Aber gab es nicht dem vorausgehend, also ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Thema, irgend so eine Stadtplanung, die ursprünglich mal irgendwie ins Leben gerufen wurde, aus dem Rathaus, um dieses Thema Sperrung 164er Ring überhaupt als Diskussionsgrundlage zu erfassen?
Wir haben den Städtebauförderantrag, damals hieß es noch Zukunft Stadtgrün, heute lebendige Zentren gestellt, wo wir die Rekordsumme, und ich sage mal, wir haben so viel Städtebaufördergelder neben der Altstadt und der Weser ja noch im Bereich Kuckuck oder auch in der Nordstadt Bailey Park oder auch Linsing Areal, heute Adalessing Park, wo wir versucht haben, dann bei dem Städtebauförderprogramm noch Gelder zu bekommen, insbesondere für den Rathausplatz, um den neu zu machen, weil der einfach gar nicht mehr heutigen Anforderungen entspricht und damit einhergehend auch Überlegungen zum Bürgergarten. Es gibt ein sogenanntes integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das ist, wenn man so will, wie so eine Art Handbuch, was man in der Stadt alles machen könnte. Da würde beispielsweise auch eine Baustraße zugehören. Da gehört aber auch die Festlegung dazu, wie viele Kindergartenplätze, in welchem Betreuungsumfang man schaffen möchte. Und da ist das hinterlegt. Das setzt aber voraus, dass ich natürlich A, eine Planung habe. Wenn ich dann, also ne, da muss ja die Straße weg, also ich muss ja die Straße rückbauen. Ich muss dann eben sagen, das wird eine zukünftige Grünfläche. Dann muss ich natürlich auch den Bürgergarten verändern, die Zäune wegnehmen und sagen, das wird eine Gesamtanlage. Das ist ein Millionenprojekt. Das haben wir seinerzeit nicht durchgekriegt, weil das Land eine Schallmauer setzt von 20 Millionen Euro. Wir wären hier ungefähr bei der damaligen Planung bei rund 37 Millionen Euro gewesen. Und da gab es dann damals auch im Ministerium die klare Ansage, Mensch, reduzieren Sie das. Und an sich war klar, dass das so nicht kommen kann. Und hier ist es ja auch kein Umbau. Es ist einfach nur eine Sperrung.
Gleich nach der Musik möchte ich wissen, wie du die Überlagerung der Aufgabenverteilung ohne Gegenfinanzierung auf die Kommunen wahrnimmst. Das ist ja häufig auch bei den Städtetagen immer angezweifelt oder kritisiert, stark kritisiert. Wenn man Oberbürgermeister ist und möchte wieder kandidieren, ich komme jetzt wieder zu Peter, der hat ein gutes Händchen, dann möchte man das ja immer bleiben und Clouseau singt für immer jetzt. Am 13.09. haben wir unser Kreuz zu setzen und ich hoffe, dass viele zur Wahl gehen und dann können wir uns entscheiden, wer der neue Oberbürgermeister der Stadt Hameln wird oder ob es der alte bleibt. Auf jeden Fall ist der gewählt wird, ja der neue und zwar für 8 Jahre. Vor der Pause wollte ich wissen, wie diese Überlagerung der Aufgabenverteilung ohne Gegenfinanzierung, was ja häufig auf den Städtetagen, aber auch bei den Landkreisen und so weiter kritisiert wird, von dir gesehen wird.
Äußerst kritisch. Und das ist keine Einzelmeinung von mir, sondern das ist eine Haltung, das ist eigentlich parteiübergreifend der Fall bei den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern, aber auch bei Landräten, dass die Auskömmlichkeit überhaupt nicht gegeben ist. Also wer sich einmal anschaut, was in den vergangenen Jahren an Aufgaben über uns hereingebrochen ist. Also wir sind ja auch noch Aufgabenträger, untere Naturschutzbehörde, untere Wasserbehörde, unsere Emissionsschutzbehörde immer mehr Auflagen, immer mehr Gesetzesvorgaben, die einzuhalten sind. Das kriegt man nicht mit dem gleichen Personalstamm hin, wenn man das mit einer vernünftigen, gründlichen Arbeit versehen will. Dann nehme ich mal beispielsweise die Kindertagesbetreuung. Also wir alle sind froh, dass wir wahnsinnig viele Kindertagesbetreuungsplätze, also unter Dreijährige, über Dreijährige ausgebaut haben. Die Finanzierung zieht aber nicht mit. Das, was positiv ist, das Land hat nachgebessert, eine Auskömmlichkeit gibt es aber nicht. Und ich weise nochmal auf den Bund hin, da gab es ja ein Treffen mit Bundeskanzler Merz und den Ministerpräsidenten, wo ja jetzt gesagt wurde, man will zukünftig die sogenannte Konnexität, also wer bestellt, bezahlt, jetzt so festlegen, dass 80% davon übernommen werden, also 20% gehen dann quasi auf den Bierdeckel der Kommunen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie der Bund das genau ausdefiniert, also für welche Aufgaben gilt das, also für alte oder für neue. Jetzt rückwirkend noch Geld, da sind wir mal gespannt. Fakt ist aber, dass wir über den Städtetag, das ist ja so das Hauptorgan, in dem wir tätig sind, als Stadt Hameln da eine klare Haltung haben, auch immer wieder im Gespräch mit der Landesregierung sind. Da gibt's auch Bewegung, aber man muss sagen, es reicht vorne und hinten nicht. Und das wird auch in den nächsten Jahren weiterhin Thema bleiben. Gucke ich mir den Bundeshaushalt an und auch die Haushalte der Länder, auch hier in Niedersachsen, wissen wir, dass die Luft da einfach dünner wird.
Wird es, wenn Claudio Riese wiedergewählt wird, Veränderungen geben oder bleibt die Handschrift, die ja irgendwie auch erkennbar ist nach 12 Jahren, bleibt die erhalten?
Also Veränderungen ja, weil natürlich viele Bauprojekte in der Pipeline sind und vieles auch noch vor uns liegt, was ich angreifen möchte. Die Handschrift, glaube ich, insofern wird bleiben, weil ich glaube, die Leute in den vergangenen Jahren dann auch mich erlebt haben und feststellen konnten, wie ich das Amt lebe und wie ich das Amt ausführe. Und die Art und Weise, da würde ich schon sagen, bleibt die Handschrift, aber ansonsten die Welt und auch das Amt lebt von Veränderungen und das macht ja gerade den Reiz aus.
Thema Wahlkampf habe ich auch abgefragt. Gibt es da Haustürwahlkampf oder verlässt du dich darauf, dass du Amtsinhaber bist und willst den Bonus nutzen?
Ich habe bei den vorherigen Wahlkämpfen Haustürwahlkampf gemacht. Das mache ich auch dieses Mal. Da bin ich auch schon dabei. Ich bleibe auch dabei. Das ist ungemein intensiv, weil man ja wirklich mit den Menschen nochmal ganz anders ins Gespräch kommt. Das ist ja nicht, dass die einen Termin wahrnehmen auf einer Veranstaltung, sondern man kommt mit ihnen dort ins Gespräch, wo sie wohnen, wo sie leben. Das ist nochmal eine ganz andere Ausgangslage. Das mache ich selbstverständlich. Es wird auch Veranstaltungen geben in den Ortschaften, auch nochmal Präsenzen in den Stadtteilen. Und ich sag mal so, ich habe da auch ein Wahlkampfteam, was da immer noch neue Ideen hat und sagt, ach Mensch, da könnten wir doch nochmal, was hältst du denn davon? Also da ist auch noch was in der Pipeline und ob man es nun will oder nicht, wir haben ja auch noch ein paar Wochen. Also es ist ja nicht so, dass einem da jetzt sozusagen die Luft ausgeht, wenn man sagt, oh je, ich hatte noch so viel vor, sondern wir können noch was gemeinsam bewegen. Und ich sag ja, ich bleibe dabei, mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen, dort, wo sie wohnen, da kann man sie auch gut abholen.
Gibt es prominente Unterstützung aus der Bundespartei oder sagen die Hameln, das ist interessiert uns nicht? Und wenn ja, wen können wir erwarten?
Also nun sage ich mal erstmal, es ist eine Kommunalwahl, das ist keine Landtagswahl, geschweige denn Bundestagswahl. Insofern ist es wichtig, glaube ich, dass die Menschen hier vor Ort die Menschen kennenlernen, die hier Verantwortung vor Ort übernehmen wollen oder weiter übernehmen wollen. Es wird auf alle Fälle noch eine Veranstaltung geben am 4. September mit Nina Wagen. Die war ja bisher Gesundheitsministerin. Die ist ja jetzt gewechselt aufgrund der Kabinettsumbildung des Bundeskanzlers und sie ist jetzt Kanzleramtsministerin. Und Nina Wagen wird uns am 4. September hier in Hameln besuchen. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn das Kanzleramt auf das Rathaus trifft.
Naja, man könnte auch, das werde ich aber auch die übrigen Kandidaten fragen, angesichts der Umfragewerte, die so bundesweit existieren, vielleicht ketzerisch die Frage stellen, ob man das überhaupt will, weil natürlich Bundespolitik soll eigentlich wohl nicht mit Kommunalpolitik vermischt werden, oder sind das schon Aufgaben, die man da wahrnehmen muss, die alle betreffen, also die Bund und Kommune gleichsam zu bewältigen haben?
Also ein Stück weit gibt es da eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung. Ansonsten sage ich natürlich mal, es ist kein Landtagswahlkampf und auch kein Bundestagswahlkampf. Da wäre es sicherlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Nichtsdestotrotz, wenn sich Bundespolitiker ankündigen, finde ich das immer spannend, weil wir natürlich versuchen wollen, denen auch immer noch etwas mit auf den Weg zu geben und auch zu sagen, das sind Hamelner Bedürfnisse. Und genauso wie ich es auch gerne als Gelegenheit nutze, auch wenn Bundespolitiker anderer Parteien hier sind, dass man auch nochmal darauf aufmerksam macht, wenn man eingeladen wird, die Themen, die uns bewegen, und dass wir da immer auf Unterstützung hoffen. Und
würdest du denn da hingehen, also wenn jetzt zum Beispiel für die SPD ein Bundespolitiker hier erscheinen würde bei einer Wahlkampfveranstaltung, könnte man da Claudio Riese sehen?
Das hängt davon ab. Also es gibt ja Parteien, die einen auch einladen, die dann auch sagen, ich würde mich freuen, wenn sie oder wenn du mit dabei wärst. Das mache ich gerne. Ich dränge mich da nicht auf. Aber es gab natürlich schon auch Termine, insbesondere seitens des Landes, wo Ministerinnen und Minister hier waren, wo ich eine Einladung bekommen habe. Und dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dahin zu gehen, weil das eben auch wichtig ist, immer in den Dialog zu treten.
Drängt noch die Frage auf, habe ich mir auch aufgeschrieben, habe ich auch gestellt, schon, wie steht Claudio Riese zur Brandmauer, gerade kommunal?
Ich stehe hinter der Brandmauer, weil wir als demokratische Partei natürlich immer offen sein sollen für Gespräche. Ich aber feststelle, wie sich diese AfD entwickelt hat, und ich nur sagen kann, es geht darum, dass wir in einer Demokratie leben, in einer Demokratie bleiben wollen. Und ich würde mal sagen, die Brennglasprobe werden wir am 6. September in Sachsen-Anhalt erleben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und alleine das, was dort eine Landtagswahl, die nebenan stattfindet, im Wahlprogramm steht, lässt mich doch kalt erschaudern. Und insofern stehe ich hinter der Brandmauer.
Was sind deine Wünsche für die Zukunft?
Auf alle Fälle, dass wir Hameln weiterhin als familienfreundliche Stadt ausbauen, dass wir die Lieblingsplätze der Menschen hier vor Ort noch weiter zu würdigen wissen. Das ist nicht nur das Weserufer, sondern das ist natürlich auch beispielsweise die historische Altstadt, die Fußgängerzone und die Orte, wo sich Menschen gerne aufhalten. Und wichtig wäre, dass wir die Idee noch weiter umsetzen, dass es eine Stadt ist, von dem Säugling, der hier auf die Welt gekommen ist, bis zu dem hochbetagten Rentner. Und vielleicht, das wäre mein Wunsch auch für die Zukunft, es gemeinsam als Projekt zu realisieren ist, dass Menschen nach ihrer schulischen Ausbildung auch hier bleiben können und für sich hier eine Perspektive sehen.
Hältst du, letzte Frage noch, dann Peter ist schon nervös. Ja, wir kommen jetzt auch zum Ende. Letzte Frage, die stelle ich allen Kandidatinnen und Kandidaten, die diesem Format folgen und mitgemacht haben. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an dich, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Hältst du die Zeiten für schwierig?
Ja, sie sind schwierig, und man merkt, dass nach der Corona-Pandemie mit der Krise und dem Beginn der Ukraine, des Ukraine-Krieges, die Zündschnur bei vielen Menschen deutlich kürzer geworden ist. Wir auch eine ganz andere Form der Kommunikation erleben, die nicht gut ist. Dennoch sage ich, wenn, und das gilt für alle Ebenen, kommunal, Landesebene, aber auch Bundesebene, wenn die Menschen merken, dass man für sie da ist und dieser Staat irgendwie funktioniert und wir das gewährleisten können, glaube ich auch, dass wir noch mehr Vertrauen wieder zurückgewinnen können. Aber dazu bedarf es Geschlossenheit und auch eines gemeinsamen Handelns, weil das, was ich merke, ist, dass die Leute es einfach leid sind, dass immer nur gestritten wird. Menschen wollen Entscheidungen, die sollen nachvollziehbar sein, und es soll eine gewisse Geschlossenheit da sein. Und das wird, glaube ich, auch die Aufgabe dann für die nächsten Jahre sein. Also ja, es ist schwierig, aber ich glaube, es ist lösbar.
Vielen Dank, dass du mein Gast warst hier. Ich wünsche dir am 13.09. viel Erfolg für die Wahl oder Wiederwahl. Das wünsche ich allen Kandidaten und Kandidatinnen. Schön, dass Sie zugehört haben. Am Donnerstag um 21 Uhr gibt es die Wiederholung. Ja, danke. Und Peter, dir auch vielen Dank. Im Südbad soll die Coverband von Queen spielen, hat Peter mir eben gerade gesagt, hätte er in der Zeitung gelesen. Wir wissen nicht, ob die Zeitung von jetzt ist oder von vor 10 Jahren, aber wenn es so ist, dann hören wir jetzt ein bisschen Queen, oder?
Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. Für die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Radioaktiv ist für diese Sendung nicht verantwortlich.